Mamuli, fällt's dazu?
Also ich hatte in den Weihnachtstagen so irgendwie ein bisschen die Maria im Fokus oder über die Maria, die Mutter von Jesus, nachgedacht. Und wir haben ja irgendwie auch noch, die Weihnachtszeit ist ja nicht wirklich um, bis zum 6., ne, Elisabeth? Oder länger. Und da hatte ich so ein paar Gedanken und die würde ich gerne weitergeben, wobei natürlich Maria ihr Leben, und das ist sehr vielfältig, und ich habe eigentlich nur einen Aspekt rausgenommen, und zwar den Aspekt ihrer Berufung. Und da fand ich einige Parallelen zu unserem eigenen Leben, obwohl wir uns nicht wirklich mit der Maria vergleichen können. Sie hatte die Berufung, Jesu, den Sohn Gottes zu empfangen, zu gebären, aufzuziehen, ihn zu unterstützen und mit ihm zu gehen oder Mutter zu sein, Mutter des Gottessohnes. Und da können wir uns wirklich nicht vergleichen, was Berufung betrifft, aber, oder die Stärke der Berufung, aber bei uns ist es genauso. Gott hat uns einen Ruf oder eine Berufung aufs Herz gelegt. Und sehr oft haben wir die schon empfangen, als wir so frisch zum Glauben kamen. Ganz früh in der Zeit unseres Glaubens. Und da durch Propheten. Wir hatten anfangs ja sehr viele Propheten, prophetische Worte hier in der Gemeinde. Wir haben uns geübt im Prophetischen. Wir haben durch unseren Pastor, durch die unterschiedlichsten Umstände oder auch manchmal ganz persönlich von Gott Berufung ins Herz gelegt bekommen. Und dann war das, bei mir war das so, das war wie so ein Funke, der ins Herz kam und der sprang auf und ich habe mich gefreut. Ich habe mich richtig drüber gefreut und ich war erwartungsvoll und ich dachte, boah, irgendwie jetzt passiert was Großes. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei vielen habe ich das so wahrgenommen, eine große Berufung, oder man selber empfand, dass es eine große Berufung ist für das eigene Leben. Und auch als Gemeinde haben wir ja auch große Berufungen gehört. Und so war das bei der Maria auch. Als der Engel Gabriel zu Maria kam in Lukas 1 und ihr sagte, du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters Davids geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Und dann ist das Gespräch ja noch weiter, die Maria fragt, wie soll das geschehen, und Gabriel erklärt das und dann sagt Gabriel, der Engel Gabriel, denn für Gott ist nichts unmöglich. Und da sagt dann Maria in Vers 38, ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mir geschehen. Also sie hat da wirklich voll Ja zu dieser Berufung gesagt, auch wenn sie vielleicht sich manches gar nicht richtig vorstellen kann, wie es denn geschehen soll und wie das dann wirklich aussehen soll, aber sie hat Ja gesagt. Und so ging es uns, glaube ich, auch. Als wir so die Berufung das erste Mal hörten, wir haben Ja gesagt. Wir haben uns darüber gefreut, wir haben Ja gesagt. Okay, Herr, ja, okay, wir stürmen los mit dir. Ja, ja, wunderbar, toll, danke. Und dann kommt Marias Lobgesang in Vers 46. Da sagte Maria, von ganzem Herzen preise ich den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan, sein Name ist heilig. Also da ist wirklich dieser Dank, tiefer Lobpreis, tiefe Hingabe, tiefe Freude an den Herrn. Und bei mir war es so, und ich denke, bei vielen von uns war das wirklich so, dass wir uns sowas von gefreut haben und dem Herrn gedankt haben. Und wir hatten dann wahrscheinlich unsere Vorstellung, wie das aussehen könnte. Die Maria hatte bestimmt auch ihre Vorstellung, denn der Engel Gabriel hatte ja gesagt, Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters Davids geben. Und der David war ja ein mächtiger, starker, wunderbarer König. Er wird ihm den Thron von dem König David geben. Da sind doch, und auch die frommen Juden hatten ja die Assoziation, wenn der Messias kommt, das wird ein König, das wird ein mächtiger Herrscher. Und sie hatten diese weltlichen Vorstellungen mit Macht, mit Ehre, mit Prunk, mit vielen Soldaten hinter sich, mit, ja. Und ich vermute, dass die Maria auch dieses Bild hatte. Ja, und dann heißt es ja weiter, er wird für immer über den Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Da klingt ja auch so was Gewaltiges drin. Und ich glaube, sie hatte wirklich diese Vorstellung, da wird ein mächtiger König, den werde ich gebären und ich bin die König, Mutter, ohne dass sie jetzt vielleicht stolz sein würde oder ist. Aber irgendwo macht es doch was mit ihr, die Mutter dieses mächtigen Königs, Gottes Sohnes, der eine Herrschaft haben wird, wie sie noch niemals da gewesen ist. Und dann ahnte sie gar nicht, was das wirklich bedeutet, die Mutter Jesu zu sein. Sie ahnte es nicht. Und ich denke, es ging schon gleich los, nachdem ihre Schwangerschaft sichtbar wurde. Der Josef hatte sie ja zu sich dann genommen, aber es könnte sein, dass die Leute rechnen können und ausgerechnet haben, hey, die ist vorher schwanger geworden, bevor die zusammen waren. Und das ist Unzucht. Bevor die geheiratet haben, ist sie schwanger. Und ich könnte mir vorstellen, dass Verwandtschaft oder Nachbarschaft da über sie ganz schön gelästert hat. Und dass sie vielleicht auch zurückgewiesen hat und relativ stark auch ausgegrenzt hat. Schwangeres junges Mädchen, das gab es gar nicht. Das war echt die absolute Sünde. Naja, und dann wird sie sich vielleicht gedacht haben, ach, wenn dann erst das Kind geboren ist, dann, wenn er erst geboren ist. Und wie ging es weiter? Sie mussten nach Bethlehem gehen, kriegten noch nicht mal eine normale Unterkunft, nur im Stall, kriegte dort ihr Kind und normalerweise sind Hebammen dabei, ist eine Schwester, ist die Mutter, ist irgendjemand, ist eine Frau dabei, die ein bisschen erfahren ist. Aber sie war ganz alleine mit dem Josef, der bestimmt keine Erfahrung in Geburtshilfe oder sowas hatte. Das gab es nicht, dass früher die Männer dabei waren. Also musste es irgendwie, mit Gottes Hilfe, klar, und es ist auch klar, dass es alles gut geht, aber sie war trotzdem alleine. Sie war alleine und sie hatte keinen Vor, kein warmes Wasser. Sie hatte keine Toilette, kein Bad, kein Bett und hatte wahrscheinlich schon Windeln mitgenommen, dass sie Jesus da reinwickeln konnte. Es war schon wirklich Armut und es war auch Dreck. Und da ist der zukünftige König, hinter dem Gott steht. Also ich denke, da ist manches in ihren Vorstellungen, irgendwie denke ich oder vermute ich, dass sie eine andere Vorstellung hatte, dass Gott irgendwie anders für sie sorgt. Und wenn da ein Königssohn geboren wird, das muss doch ein anderes Ambiente sein. Naja gut, und dann kamen die Hirten und die Könige und Maria und sie sagten mir einiges, was sie erlebt haben, was Gott ihnen gesagt hat. Und dann heißt es, Maria bewegte alle ihre Worte in ihrem Herzen und sann darüber nach. Und das ist, glaube ich, auch ein Schlüssel, dass die Maria das, was sie gehört und empfangen hat, dass sie das in ihrem Herzen bewahrte und darüber nachdachte. Und das ist für uns auch ein Schlüssel, weil uns geht es vielleicht genauso. Wir haben wirklich uns gefreut über unsere Berufung. Wir haben uns gefreut über das, was Gott uns zugesagt hat. Und wir wollten darin laufen. Wir wollten da gleich mächtig loslaufen. Und es kam dann anders. Und da ist es der Schlüssel, dass wir die Worte, die Gott zu uns gesprochen hat, wirklich im Herzen behalten. Dass wir die frisch behalten, immer wieder drüber nachdenken und uns drauf stellen. Denn Gott lügt nicht. Was er sagt, das ist die Wahrheit. Und das will er auch in Existenz bringen. Und dann die nächste Situation, da wird Jesus im Tempel vorgestellt, also Lukas 2, 22. Als dann die Zeit im Gesetz des Mose festgelegte Zeit der Reinigung vorüber war, brachte Josef und Maria das Kind nach Jerusalem, um es dem Herrn zu weihen. Und dort in dem Tempel war der Simeon, ein ganz alter Mann, der sehr hingegeben an Gott lebte und er segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, er, also das Kind, ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. So sehr, und jetzt kommt's, dass auch dir ein Schwert durch die Seele dringen wird. Aber dadurch wird bei vielen an den Tag kommen, was für Gedanken in ihren Herzen sind. Da wird es ihr gesagt, es wird dir ein Schwert durch das Herz dringen. Du wirst unsäglichen Schmerz auch bekommen, weil Jesus dein Sohn ist. Hatte sich die Maria ihre Berufung so vorgestellt? Hat sie nicht. Hat sie echt nicht. Da Dann geht's weiter, Flucht nach Ägypten. Und Ägypten, sie mussten ja wegen dem Kindermord von Herodes, mussten sie fliehen. Ägypten steht für Enge, steht für Unfreiheit. Sie mussten fern der Heimat leben, viele Jahre, bis Herodes gestorben ist. Erst dann kamen sie wieder zurück. Sieht auch nicht nach einem Leben mit dem zukünftigen König aus. Dann kommt die nächste Erwähnung von Maria, nämlich als Jesus als 12-Jähriger im Tempel war. Das heißt, da war das Passafest, die ganze Familie ging nach Jerusalem. Und als sie dann zurückgehen wollten, dachten sie, Jesus wäre mit Verwandten schon vorausgegangen und gingen dann. Und irgendwann stellten sie dann abends fest, Jesus ist ja gar nicht dabei, sie müssen wieder zurück. Und da sagt Jesus, ich muss doch im Haus meines Vaters sein, was bist du denn beunruhigt? Maria war echt aufgeregt, was ist mit meinem Jungen, wo ist er? Und so, und da sagt Jesus, ich muss im Haus meines Vaters sein. Ist doch ganz normal. Und da muss Maria immer wieder feststellen, dass sie eigentlich ihren Sohn nicht versteht. Und das ist für eine Mutter, glaube ich, sehr schwer. Gerade wenn er erst so 12 ist, ne? Dass Jesus wirklich nicht ungehorsam ist, sondern aus einer anderen Quelle heraus lebt, die sie lebt ja noch im alten Bund, gar nicht so erfasst hat oder erfassen konnte. Und Jesus, musste sie feststellen, ist wirklich verständiger als all die anderen Kinder seines Alters. Und er debattierte mit den Gelehrten im Tempel. So war Jesus ihr irgendwie sehr vertraut, aber irgendwie doch wieder fremd. Und da ist auch die Frage für sie, wie mache ich es richtig? Wie erziehe ich den Sohn Gottes? Wie erziehe ich ihn richtig? Ich denke, da werden eine Menge Fragen gewesen sein, dass sie merkte, sie ist da gar nicht, vielleicht gar nicht so kompetent, wie sie sein möchte, weil da ist eine andere Dimension, in die sie gar nicht so einsteigen kann. Und ich denke, da sind auch einige Fragen in ihr. Und so geht es uns manchmal auch. Wir wollen es richtig machen. Wir haben da diesen Auftrag und wissen doch nicht so recht. Wie sollen wir es denn machen? Wie ist es denn am besten? Und wir machen auch Fehler. Und ich meine, sie hat ihn ja eigentlich zu Unrecht getadelt. Auch wir machen Fehler und Gott macht trotzdem das Beste raus. Dann geht es weiter zu der Hochzeit zu Kanaan. Im 2. Johannes 3 ist das, als der Wein ausging. Wisst ihr, ne? Wie ging es weiter? Die Maria sagt Jesus, hey, sie haben keinen Wein mehr. So nach dem Motto, kümmere dich mal. Hast du das Problem gesehen? Jesus, bitte. Und dann sagt Jesus zu ihr, Johannes 2, Vers 4, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Also irgendwo erstmal sehr brüskierend. Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Und Jesus sagt ihr schon, ich weiß genau, was ich tue. Du musst dich da nicht einmischen. Und er sagt ihr auch deutlich, dein Muttersein, deine Fürsorge hat hier seine Grenzen. So dieses Loslösen von der Mutter ist, glaube ich, auch nicht so einfach. Und gerade auch damals war das ja, dass die Königsmutter, die hatte immer einen großen Einfluss. Ich weiß nicht, was sie für Vorstellungen hatte, aber Jesus hat sich deutlich von ihr jetzt abgesetzt, abgegrenzt. Dann kommt die nächste brüskierende Situation für Maria. Matthäus 12, Vers 46. Während Jesus noch zu der Menge redete, waren seine Mutter und seine Brüder gekommen. Sie standen vor dem Haus und wollten ihn sprechen. Einer aus der Menge sagte zu Jesus, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sprechen. Jesus wandte sich zu dem, der ihm diese Nachricht brachte und erwiderte. Wisst ihr, was er gesagt hat? Ne? Er sagte, wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder? Dann wies er mit der Hand auf seine Jünger und fuhr fort. Seht, das sind meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Erstmal, wahrscheinlich für sie war das auch ein Schreck. Wie sieht er mich denn und so? Man hatte doch seine Eltern zu ehren und wenn die Eltern rufen, dann hatte der Sohn zu kommen. Das war damals einfach gesellschaftliches Verpflichtung. Und Jesus hat sich über diese gesellschaftliche Norm hinweggesetzt, wie er sich so oft über gesellschaftliche Normen hinweggesetzt hat, die sie auch in ihrem Kopf hatte. Und wo sie wieder mal dachte, so ganz verstehe ich es nicht. Und es schien, als ob sie gar keine Bedeutung mehr in seinem Leben hatte, nach dieser Aussage. Dann kommt noch eine andere Situation. Markus 3, Vers 20. Da ging Jesus nach Hause und wieder versammelte sich eine Menschenmenge bei ihm, sodass er und seine Jünger nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Als seine Angehörigen das erfuhren, machten sie sich auf, um ihn mit Gewalt zurückzuholen. Sie waren überzeugt, dass, ihr wisst es auch, ne? Dass er den Verstand verloren hatte. Oder Luther schreibt, dass er von Sinnen sei. Also, das steht in Markus 3, 20. Ich denke, dass seine Mutter nicht dabei war. Es heißt nur die Angehörigen. Ich glaube nicht, dass sie dabei war. Glaube ich wirklich nicht. Aber wenn man sich das vorstellt, die ganze Verwandtschaft ist da und die lehnen Jesus so ab und sagen, hey, der hat sie nicht mehr alle. Was das für ein familiärer Zwist gibt. Was da die Maria irgendwie in dieser familiären Auseinandersetzung, ich denke nicht zwischen den Stühlen, ich denke schon, dass sie bei Jesus steht, aber da ist so eine Spannung, so eine Schwierigkeit beim Zusammenkommen, da hat sie vorher wahrscheinlich auch überhaupt nicht mit gerechnet, dass es auch so einen Schnitt oder so was Krasses in der Familie dann geben wird. Übrigens hatte die Maria noch mehr Kinder. Ich habe da eine Stelle, da werden 4 Söhne aufgezählt und die Schwestern. Also sie hatte mindestens noch 6 weitere Kinder, es sei denn noch mehr Mädchen, keine Ahnung. Und da werden auch einige drunter gewesen sein und werden gesagt, hey, der ist von Sinnen, der hat sie nicht mehr alle. Und auch da erweist sich vielleicht schon dieses Wort, was der Simeon im Tempel ihr gesagt hat, ein Schwert wird dir durchs Herz gehen, durch deine Seele gehen. Ist wahrscheinlich da auch schon sichtbar oder vorher vielleicht auch schon. Und natürlich war es auf die Kreuzigung bezogen. Keine Frage. Als Jesus dann am Kreuz stirbt, das war das Härteste, das Schwierigste, was sie überhaupt erfahren hat, erlebt hat. Und das hat ihr das Herz zerrissen. Und da am Kreuz sieht man wieder, wie Jesus natürlich seine Mutter liebt und sich um seine Mutter kümmert und an dem Johannes sagt, hier nimm bitte meine Mutter, kümmere dich um sie und nimm sie in Obhut. Also bis zuletzt hat er natürlich seine Mutter geliebt und auch geehrt, aber er ist diesen gesellschaftlichen Normen nicht nachgekommen. Und also das so die Essenz ist eigentlich, was ich da so rausziehe, wie Maria vieles, was in ihrem Leben geschah, sicher nicht erwartet hatte, eine andere Vorstellung hatte. Und vielleicht zwischendurch auch gesagt hat, das verstehe ich jetzt gar nicht, soll ich jetzt hier weitergehen? So ist es bei uns auch, dass wir in vielen Dingen eine andere Vorstellung haben als Gott. Eine andere Vorstellung, wie sich was umsetzt, eine andere Vorstellung, wann es geschieht, eine andere Vorstellung, was dann auch wirklich geschieht. Und dass wir da einfach Mut schöpfen, wenn wir uns die Maria anschauen. Und Paulus sagt in Römer 11, Vers 29, wenn Gott in seiner Gnade Gaben gibt oder jemanden beruft, macht er das nicht rückgängig. Es gereut ihn nicht. Das, was er uns zugesagt hat, die Berufung, die Gabe, die Aufträge, die bereut er nicht. Und die nimmt er auch nicht einfach wieder zurück, denn die stehen immer noch. Das, was der Herr wirklich gesagt hat. Manchmal ist es natürlich, dass wir was hören, was wir gerne hören wollen, dass wir einen Wunsch hören. Aber das, was der Herr wirklich gesagt hat, das bringt er in Existenz. Und Gott nimmt die Berufung für dein Leben, für mein Leben nicht zurück. Und er nimmt auch die Berufung hier für die Gemeinde nicht zurück. Und das soll uns einfach auch Trost und Sicherheit geben, dass wir einfach Gott vertrauen, dass wir Gott vertrauen in unserem Weg weiter, auch wenn wir nicht genau wissen, wie es geht. Und auch wenn wir aus vielleicht einer Leidenszeit oder aus einer Zeit kommen, wo wir Fragen haben. Und dann gibt es in Psalm 94, Vers 8, und das sind Worte, die Maria hätte sagen können, und die finde ich einfach stark. Wenn ich sprach, mein Fuß ist gestrauchelt, so hielt mich, Herr, deine Gnade. Ich hatte viel Bekümmernis in meinem Herzen, aber deine Tröstungen erquickten meine Seele. Aber der Herr ist mein Schutz, mein Gott ist der Hort meiner Zuversicht. Und so ist Maria wirklich ein Vorbild. Ein Vorbild, wirklich Mut zu haben, mit Gott zu gehen, egal wie der Weg ist. Mut zu haben, ihm völlig zu vertrauen. einfach auch standhaft zu sein, zu stehen, trotz der ganzen Schwierigkeiten, die Dinge auszuhalten, die so ganz anders laufen, die wehtun und einfach auch durchzuhalten. Und es kommt halt einfach oft anders, als wir uns das vorgestellt haben und gedacht haben. Aber Gott hat seine Pläne und er wird mit seinen Plänen zum Ziel kommen. Und die Monika, die hatte jetzt gepostet, ne, in unserer Aufbruchgruppe, das Beste kommt noch. Ne? Und so ist es für Gott auch, das Beste kommt noch. Und da ist nicht Alter oder irgendwelche anderen Einschränkungen für Gott ein Grund zu sagen, nö, jetzt halte ich das Beste zurück. Oder andere Schwierigkeiten oder ob das finanzielle Dinge sind, es ist für Gott keine Schwierigkeit. Und das Beste kommt noch. Ich meine, das Allerbeste kommt natürlich, weil wir zum Herrn gehen. Das steht da natürlich auch hinter diesem Satz. Aber ich glaube auch für uns, da kommt noch wirklich was Gutes. Amen.